sollten wir gehen. Wo auf der Welt finden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück.
Ich kann mich gut erinnern, dass ich dieses Lied, Herr, wohin sonst sollten wir gehen, bei Pro Christ vor 20 Jahren gehört habe. Könnt ihr euch an den Moment erinnern, wo der Bernd Müller am Klavier saß? Thea Müller-Eichholz hat das Lied gesungen mit ihrer Gruppe und der Bernd Müller war schwerst krebskrank. Dann haben sie ein Zeugnis gegeben und dann sagte der Moderator, ich glaube, das war da der vom ERF, Jürgen Wehrt, sagt er, das ist jetzt eine harte Nummer. He? Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Schwerst krebskrank. Er starb auch einige Monate später. Und ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich dieses Lied höre, weil ich an den Moment denke, ja, was sage ich in Momenten, wo ich nichts mehr in der Hand habe und wo ich einfach nur sagen kann, Herr, wohin soll ich denn gehen? Was soll ich denn machen? Du bist doch der, auf den ich mich verlasse und mit dem ich rechne. Ja, gut, dass wir diesen Herrn haben, der uns persönlich führt, der seine Gemeinde führt. Und ich will euch ganz kurz erzählen, warum ich in letzter Zeit so oft da bin. Wir sehen uns jetzt öfters, habt ihr schon gemerkt, ja? Irgendwie cool, ne? Oder? Finde ich auch, ja, finde ich auch gut. Also, eure Männer waren ja schon zweimal bei mir in Hagen und wir haben so zwei Tage gehabt, wo es einfach um das Thema ging, Gemeindeleitung. Und ich muss sagen, ich finde diese Treffen richtig gut, weil die Männer gehen sehr ehrlich miteinander um, sehr wertschätzend und in einer Art und Weise können wir Themen besprechen, die einfach richtig und gut sind. Und ich glaube, die werden euch weiterhelfen, auch hier in eurer Gemeinschaft, dass ihr vorankommt bei dieser Thematik. Die Atmosphäre ist offen, es kommt Klarheit rein in manche Punkte und die erste Überraschung am ersten Meeting war ja dann, dass klar wurde, Gemeindeleitung, das ist ja Älteste, Diakone und Diakoninnen. Und darum habe ich euch beim letzten Mal die Predigt über Diakone und Diakoninnen gehalten. Und heute habe ich den Auftrag, euch ein bisschen was über Älteste zu sagen. Und das ist einfach für mich ein Lieblingsthema. Wisst ihr warum? Ich komme aus einer Schäferfamilie. Und es ist kein besseres Bild in der Bibel für Leitung, für Gemeindeleitung als der Hirte und seine Schafe. Mein Onkel war Schäfer, er ist mit 82 dann in den Himmel gegangen. Mein Opa war Schäfer. Ich wollte immer Schäfer werden und was bin ich geworden? Schäfer, Pastor. Und wenn ich euch jetzt hier so ein bisschen mal die Begriffe erkläre, die in der Bibel vorkommen, gerade war dieser seltsame Begriff Bischof, ja, vielleicht habt ihr da gerade beim Helmut zugehört, was ist das denn? Ich will es euch kurz erklären. Es gibt drei Begriffe im Neuen Testament, die dieses Ältestenamt erklären. Das erste Wort ist Presbyteros, das kennt ihr vom Presbyter. Von der Kirche, ne? Presbyter nennt man sie. Das ist der Vorsteher oder der, der vorhergeht. Also jemand, der ein bisschen die Führung, der die Führung angibt, der sagt, das ist die Richtung, da wollen wir hingehen. Und das ist so jemand, der einfach vorausschauend ist, nach vorne denkt, überlegt, was ist für die Gesamtgemeinde gut. Ich würde mal so ein bisschen sagen, wie so ein Steuermann eines Schiffes, der schauen muss, dass das Schiff auch in die richtige Richtung geht. Das zweite Wort, und da kommt das Wort Bischof übrigens her, ist der Episkopos. Das ist das griechische Wort für Aufseher oder Verwalter in geistlichen Dingen. Der schaut einfach drauf, dass die gesamte geistliche Ausrichtung richtig ist. Dass, ich würde mal sagen, dass wir uns an die Bibel halten. Dass der Herr Jesus im Mittelpunkt steht. Dass das Evangelium klar bleibt von Tod und Auferstehung Jesu, dass da nichts verwaschen wird. Das ist der Aufseher, der Verwalter in geistlichen Dingen. Und das dritte Wort ist wirklich das Wort Pastor. Jesus sagt, ich bin der gute Pastor, der gute Pastor lässt sein Leben für die Schafe. Das steht da wörtlich im Griechischen. Der Pastor ist ein Hirte. Und diese drei Begriffe werden jetzt in der Bibel verwendet, um dieses Bild eines Ältesten zu definieren und zu sagen, ach so, so hat Gott sich Gemeindeleitung vorgestellt. In der Bibel war das nie einer. Also das Pastorsystem, das wir jetzt in unseren Kirchen so haben und oft auch in Freikirchen, ist gar nicht biblisch. Das biblische Leitungssystem ist Ältestenteam. Ephesus. Ne? Paulus kommt nach Ephesus und ruft die Ältesten zusammen und sagt ihnen, weidet die Herde Gottes. Er gebraucht genau diesen Begriff. Weidet die Herde Gottes mit Hingabe, in die euch Gott berufen hat. Also, es geht darum, dass Männer, oder hier Männer, Ältesten sind Männer in der Bibel, dass diese Männer als Leitungsteam miteinander funktionieren. Und ergänzt wird das Ganze durch Diakone und Diakoninnen und die bilden nach dem Begriff der Bibel die gesamte Gemeindeleitung. So ist das von Gott in dem Neuen Testament beschrieben. Also, schön ist auch, dass Paulus da sagt, in welche euch der Heilige Geist berufen hat. Man beruft sich da nicht selber rein, sondern Gott gibt etwas ins Herz von Menschen, dass sie sagen, ich spüre in mir eine Berufung. Gerade haben wir gelesen, wer ein Aufseheramt begehrt, das heißt, da spürt jemand etwas in sich, wo er sagt, Geschwister, ich glaube, ich würde mich gern zur Verfügung stellen. Und der Weg ist ja nicht, dass einer jetzt das Sagen hätte, sondern jetzt kommt das Weizenkorn ins Spiel, ne? Also unser Wochenspruch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Das heißt, es ist ein Dienst des Sterbens. Ich bin jetzt 30 Jahre Missionsleiter. Ich habe euch mal die letzte Ausgabe da hinten hingelegt, die ich noch verantworte. Ach, ich habe hier auch einen Rückblick von 30 Jahren. Ich werde im Sommer meinen Missionsleiterdienst übergeben. Habe mal so eine Bildergalerie gemacht. Da könnt ihr mal gucken, ob ihr den Günther in jungen Jahren finden werdet, ja. Jung und ja, irgendwie, guck mal, und ich muss sagen, Leitung ist Opfer. Das ist nicht so, dass du das Sagen hättest und alle folgen dir, sondern es ist etwas, wo du dein Leben reinsetzt, wo du auch nicht abends um 20 Uhr sagst, so jetzt Feierabend, das geht mit dir, das ist was, was du in deinem Herzen trägst, das ist etwas, was dich manchmal nachts nicht schlafen lässt oder dich morgens sehr früh aufwachen lässt, weil du denkst, ey, irgendwie müssen wir noch was klären, was ist hier noch zu machen, ja? Das ist eine Würde, aber auch eine Bürde. Versteht ihr? Also glaubt mal bloß nicht, dass die immer so Halleluja geschrien haben. Halleluja, ich darf in der Gemeindeleitung sein. Das ist ein Dienst, wo du dich mit Herz und Blut und Leben hineingibst. Was macht ein Hirte? Was ist Ältestendienst? Er führt die Herde. Habe ich bei meinem Onkel immer ganz toll gefunden. Wenn die Herde so auf der Wiese war und hat er dann gegrast, dann hat er so leicht seinen Rucksack genommen, hat seinen Stock in die Hand genommen und das erste Leitschaf war meist ein Muttertier, ein Mutterschaf, weil er hatte in der Herde 400 Mutterschafe und die Hammel, die männlichen, die wurden ja alle dann verkauft und geschlachtet und dann irgendwo in Frankreich auf den Tisch serviert, weil die Franzosen essen gerne Lamm, ne? Das ist bei denen so. Bei uns ist das ja nicht so ganz gewöhnlich, so Lammbraten, ja. Aber Franzosen essen gerne. Und dann hat das Mutterschaf seinen Kopf gerenkt, alle anderen mit und es folgte als erstes, quasi neben ihm. Und dann ging es los und die alle folgten. Also sie folgen dem Hirten auf seinem Wege. Mal gucken, wo ich hier meine... Da habe ich. Herde führen ist so der eine Aspekt. Durch Leiden zum Ziel führen, durch Vorweggehen, Vorangehen, durch Begleitung auch in praktischen Bedürfnissen. Ein wunderschöner Text ist Hesekiel 34. Ich lese euch den vor, weil er beschreibt Gott als den guten Hirten. Gott sagt, ihr habt keine anständigen Hirten, jetzt muss ich mal euer Hirte sein. Und da beschreibt er, wie er sich als Hirte seines Volkes sieht. 34, 15 und 16. Da heißt es, ich will selbst meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete will ich verbinden, das Schwache will ich stärken. Aber was fett und stark ist, also was ich protzig darstellt und sagt, ich habe jetzt aber hier das Sagen, das werde ich zur Seite schieben. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und zu euch, meinen Schafen, spricht der Herr, seht, ich will richten zwischen den einzelnen Schafen, zwischen Widdern und Böcken und so weiter und so weiter. Gott sagt, ich bin der Hirte. Gott ist im Alten Testament der Hirte, der das Verlorene sucht, der das Verletzte heilt, der sich auf den Weg macht und sich hingibt, um den einzelnen Schafen auch hier zu dienen. Und im Neuen Testament sagt unser Herr Jesus, ich bin der gute Hirte. Der Jakobus 5 Text, ich werde ihn jetzt nicht lesen, ist der Dienst des Ältesten an den Kranken. Da wird das wunderbar beschrieben, wie Ältestendienst im Krankenfalle funktioniert. Wer krank ist, rufe die Ältesten und die kommen zu ihm und sollen über ihn beten, sollen ihn mit Öl salben. Wir praktizieren das bei uns in der Gemeinde so, aber der Ruf geht von dem Kranken aus. Der Kranke sagt, ich möchte gern, dass ihr kommt. Als meine Frau die Diagnose Krebs bekommen hat, habe ich sofort unsere ältesten Brüder angerufen und gesagt, Brüder, ihr müsst jetzt kommen und mit uns beten. Und ich selber brauche jetzt auch eure Salbung, obwohl ich euer Pastor bin, aber ihr müsst mich jetzt auch salben und für mich beten, weil ich will mit meiner Frau gemeinsam diesen Weg gehen. Ich brauche jetzt euren Segen. Und dann kamen die und dann machen wir das so mit, ganz praktisch, mit ein bisschen Olivenöl und dann kriegst du was auf die Stirn oder weiß ich, wenn du krank bist, an der Hand, egal. Ich denke, es ist einfach, wir sind Gott gehorsam in dem, was wir da tun und wir dienen unseren Geschwistern. Ältestendienst ist Dienst an den Geschwistern. Und sie haben mir gedient, indem sie mich auch gesalbt haben. Kranke und Schwache werden aufgesucht, ja, da ist der Dienst an den Schwachen und Kranken. Älteste sind Hirtenleiter und Begleiter, das ist so ein Aspekt hier. Der Älteste oder der Hirte führt sie zu grünen Wiesen. Übrigens merkt ihr schon gerade, Psalm 23 schlägt hier ganz schön durch, ne? Der Psalm 23. Eigentlich kannst du sagen, die Gemeindeleitung, das sind meine Hirten, mir wird nichts mangeln. Die führen mich zu frischen Wassern, die lagern mich an grünen Auen. Ja? Könntest du da einsetzen? Das wäre gar keine Frage. Was macht er? Er führt sie zu den Wassern und er ernährt sie. Und da geht es darum, dass Älteste dafür zu sorgen haben, dass sie die Herde ernähren. Es geht darum, dass ihr die richtige Speise kriegt als Gemeinde. Es geht darum, dass ihr das Wort Gottes in guter Weise kriegt. Es geht darum, dass es euch zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Erziehung dient. Nicht? Dass wir auch lernen, Dinge zu ändern, die einfach geändert werden müssen. Und da gibt uns der Timotheusbrief eine ganze Reihe wichtiger Hinweise. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Es ist noch kein Wort ohne Gottes Offenbarung gekommen. Durch den Heiligen Geist haben Menschen geredet und dieses Wort ist Nütze zur Erbauung, zur Erziehung, auch zur Zurechtbringung und das soll das Wort Gottes sein. Also Älteste sind auch Lehrer und Versorger. Nicht jeder hat alle Gaben, das muss man jetzt auch nochmal sagen. Und darum hat Gott ja gewollt, dass es ein Team ist, das die Gemeindeleitung ausmacht. Weil nicht jeder kann alles machen und nicht jeder hat alle Gaben. Das ist auch das Problem dieses Ein-Mann-Systems, das wir oft so haben, nicht in Kirchen oder Freikirchen, dass man denkt, der Pfarrer ist so diese, wie nennt man das nochmal, wollmilchlegende Eiersau oder so ähnlich, ja, irgend sowas, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, der ist so ein Mädchen für alles, das muss der alles können. Nein, Gott sagt, ein Team und jeder hat seine Gabe, die er ausübt und dementsprechend dient er. Und im Gesamtzusammenspiel wird das Ganze gut. Und die brauchen auch Hilfe. Die können ja alles alleine, Gott sei Dank. Und wenn sie Hilfe annehmen wollen, wird das Ganze noch effektiver. Darum braucht es dann die Diakone und Diakoninnen. Dazu braucht es dann auch alle Gemeindemitglieder, dass der ganze Leib funktioniert, wie eben ein Körper funktioniert, ist ja das Bild von Paulus, das er hier an dieser Stelle gebraucht. Die Ältesten schützen auch die Herde. Ich würde mal so drei Dinge sehen. Sie schützen sie vor Irrlehre. Natürlich sind wir in eine Welt gestellt, wo auch falsche Ideologien kommen, wo seltsame Gedanken kursieren, wo die Welt sich verändert. Nehmt man nur die Situation in Europa oder in der westlichen Welt, wie sich das Bild von Ehe und Familie in den letzten 30, 40 Jahren verändert hat. Und hier zu sagen, Leute, wir bleiben beim Wort Gottes. Wir bleiben bei dem, was Gott uns sagt. Und hier auch klare Positionen einzunehmen, ist einfach wichtig. Die Ältesten schützen auch in der Weise, dass sie die Verlorenen suchen. Nicht? Da ist mal jemand 10 Wochen nicht im Gottesdienst. Ja, meine Güte, da ist es doch wichtig, dass da jemand mal nachhakt. Also ich muss immer schon aufpassen, wenn du Ältester bist, solltest du nicht gleich sonntags nach dem Gottesdienst anrufen, weil das arme Gemeindeglied hat dann sofort ein schlechtes Gewissen. Ich habe das 2-3 Mal gemacht und habe gemerkt, ey, das ist irgendwie blöd. Na, wenn irgendein anderes Gemeindeglied anruft, ist das kein Problem. Sag mal, Ursula, wir haben dich vermisst. Wo warst du denn gestern oder wann? Ja, das ist kein Problem. Aber wenn einer aus der Leitung anruft, dann denke ich mir mal, oh, gibt es jetzt irgendwas? Habe ich was falsch gemacht oder was? Ja. Nein, ich wollte nur einfach mal hören, wie es dir geht. Aber ich habe damit aufgehört, weil ich merke, wenn ich Sonntag nach dem Gottesdienst anrufe, klingt das fast ein bisschen wie eine Ermahnung. Versteht ihr? Da muss man ein bisschen sensibel sein. Ja, also dann rufe ich lieber noch 2 Wochen an und sage, hey du, ist irgendwas, gibt's? Ich frage dann auch immer, gibt es was, wofür wir beten können? Hast du gerade irgendeine Not? Wir haben wieder Gebetsstunde, ja, sag mir. Und dann kommen wir so ein bisschen über diese Schiene wieder zusammen. Also den Verlorenen suchen heißt, geh ihnen nach. Und Sünde korrigieren, ja, das ist auch ein Aspekt, dass wir einfach darauf achten, dass wir mit einer Herzenshaltung der Ausrichtung auf Jesus unseren Weg gehen. Aber jetzt lass mich mal eines sagen. Da hat uns gerade der Helmut diese ganze Latte von Kennzeichen gelesen. Da ist schon eine Hausnummer, ne? Wenn man das so sieht. Gott erwartet nicht Perfektion in allen diesen Qualitäten, weil wenn es um Perfektion ginge, wären wir alle draußen. Das kann keiner vollkommen erfüllen. Aber unsere Ausrichtung des Wachsens ist in dieser Weise. Und auf dem einen Punkt, weiß ich, gastfrei sind wir schon ziemlich weit. Auf dem anderen Punkt, oh, mit meinen Worten muss ich aufpassen, nicht rumlästern. Ja, da muss ich vielleicht noch einiges lernen, versteht ihr? Wir sind alle im Lernprozess. Es gibt keine Perfektion. Wenn wir diese Kennzeichen zu hoch hängen, kann das keiner erfüllen. Dann werdet ihr nie eine Gemeindeleitung haben nach der Bibel. Die gibt es dann nicht. Und darum geht es ums Herz. Jesus geht es immer ums Herz. Will ich Veränderung? Will ich wachsen? Bin ich bereit, mich darauf auszurichten? Ja, ich will auf meine Worte achten. Ja, ich will ein Leben leben, auch in meiner Familie. Das ist ja eh ein kritischer Punkt, ja. Als mein Sohn sich scheiden ließ, er war 10 Jahre verheiratet, da kam ich echt für mich in eine Krise, weil ich mir überlegt habe, darf ich eigentlich noch Pastor sein? Dann sagte einer, Günther, hör mal, wie lange ist dein Sohn weg? 10 Jahre. Pass mal auf, da kannst du nicht mehr zuständig sein für seine Entscheidungen. Manchmal hängt man dann auch da rein, ja, da müssen aber alle meine Kinder gläubig sein. Das steht da nicht. Das steht da nicht. Nein, da steht nur, der seinem eigenen Hause wohl vorsteht. Das heißt, dass er eine Ordnung hat in seinem Hause. Ich bin doch nicht verantwortlich dafür, dass meine Kinder gläubig werden. Dafür kann ich nicht verantwortlich sein, weil das ist ein Wirken des Heiligen Geistes in meinen Kindern. Ja, also wir müssen uns noch ein bisschen frei machen von ein paar Dingen, die oft so falsch in unseren Köpfen rumkursieren. Ich soll lernen oder ich soll zu Hause in meiner Familie in einer guten Art und Weise leiten. Das ist meine Mini-Gemeinde. Also wenn ich in meiner Mini-Gemeinde zu Hause leiten kann und Konflikte klären kann und ich merke, ja, ich gebe die Richtung an, dann kann ich das auch in der Gemeinde tun. Also die Mini-Gemeinde zu Hause ist quasi der Prüfstein für die große Gemeinde. Das ist hiermit gemeint. Aber bitte, wir sind alle auf dem Wege und es gibt ja keine Perfektion. Kein Trinker, das ist doch klar. Wenn jemand in der Gemeindeleitung wäre ein Trinker und dann die Nachbarn sehen, wie der abends lallend in sein Haus geht, ey, das geht ja gar nicht. Muss einen guten Ruf haben, auch in seiner Nachbarschaft und an seiner Arbeitsstelle, dass sie dem nichts nachsagen können. Ja, dass sie nicht sagen, ja, der hängt immer den Frauen hinterher oder weiß ich was, ja. Das geht auch nicht. Da darf man dann auch in einer brüderlichen Weise im Team der Ältesten miteinander offen sprechen und jemandem Raum geben, dass er diese Grenze, diesen Fehler, den er hat, überwinden lernt. Ja, wir sind alle auf dem Wege und wir sind alle sündige Menschen. Und hier gilt Barmherzigkeit, aber eine klare gemeinsame Ausrichtung nach vorne auf Jesus. Also 3 Dinge schützen die Ältesten, die Herde schützen vor Irrlehre, Verlorene suchen und auch Sünde korrigieren. Sie sind Beschützer, Wächter, Verteidiger, vor allen Dingen aber Verteidiger der Schafe. Bei meinem Onkel habe ich gelernt, Schafe lagern sich nicht in 4 Situationen. Wann lagern sich Schafe nicht? Ne, abends, wenn der Sohn seine Herde in den Stall brachte, oder eigentlich hat er sie draußen auf der Wiese gehabt in dieser Jahreszeit, in so einem Ferch mit so Holzhürden. Und dann stehen die Schafe erstmal alle, bis so die Sonne untergeht. Das ist so dann etwa in einer Stunde, würde ich sagen. Und dann fängt das erste an, sich zu legen, das zweite, das dritte. Wann lagern die sich nicht? Wenn die noch Hunger haben? Also wann wird es Unruhe in der Gemeinde geben? Wenn die nicht genug zu essen kriegen, die Geschwister? Die brauchen gute Nahrung, die brauchen Speise. Wenn sie Gefahr spüren, nehmen wir mal an, da laufen draußen zwei wilde Hunde rum, dann werden die Schafe nichts lagern. Die sind unruhig, die sind aufgeregt. Also wenn Gefahr im Anzug ist, wenn ihre Beziehungen nicht geordnet sind, ja, das ist ein Theater. Wenn die Lammzeit ist, dann hast du 400 Mutterschafe und 400 Lämmer. Könnt ihr euch das durcheinander vorstellen? Und ein Geblöcke, bäh, bäh, bäh. Und dann muss die Mama ihr Kleines finden. Das ist irgendwo auf der anderen Seite. Und dann fängt das an. Und dann allmählich kommt dann Ruhe rein, wenn sie sich alle gefunden haben. Wenn die Beziehungen wieder geklärt sind, versteht ihr? Ist doch bei uns auch so. Wenn der Knatsch ist in der Gemeinde, ja, da kommst du abends nicht zur Ruhe. Dann magst du auch nicht gerne singen, dann magst du nicht gerne Gottesdienst besuchen, weil du denkst, treffe ich wieder die, treffe ich wieder den. Also Beziehungen ordnen ist der wichtige Aspekt und da können Älteste bei helfen. Und viertens steht jetzt hier erstens blöd, aber viertens, wenn Ungeziefer im Pelz sitzt, wenn die Flöhe haben oder ja, wenn da irgendwas ist, was ausgeräumt werden muss. Einmal im Jahr hat mein Onkel die ganzen Schafe in so eine schmale Gasse gebracht, so wo nur ein Schaf reinpasste. Und in der Mitte der Gasse war eine Badewanne mit so blauem Zeug. Und dann wurde das Schaf da einmal mit dem Fell reingeworfen und rumgedreht. Und dann durfte es draußen wieder raus. Das war die Entlausungskur. Brauchen wir auch manchmal, glaube ich. Ne? Ich würde gerne manchmal als Pastor meine Geschwister in so eine Badewanne schmeißen. Ihr versteht, was ich meine, ja? Dass mal so alle Läuse, ne? Das ärgert mich und das finde ich blöd und dann zwackt's hier und dann zwackt's da. Komm, wir nehmen mal die Badewanne und rein in dieses blaue Zeug und dann ist gut. Ja, Dinge klären. Also, das ist, wenn Schafe sich nicht lagern, dann ist das eben so. Er führt sie zum Wasser, haben wir schon gehabt. Das ist, wie gesagt, eine gemeinsame Leiterschaft. Könnt ihr an vielen Stellen sehen, ihr habt das jetzt auch auf dem Computer, also Bernd schickt das auch gerne rum, kann man das alles nochmal nachschlagen, wenn ihr sagt, ich will da nochmal wissen, was ist hier eigentlich los. Die Vorteile bei einer gemeinsamen Teamleiterschaft sind folgende. Jeder von uns hat Stärken und jeder hat Schwächen. Und im Team gleichen wir das aus. Das kennt ihr, ne? Das ist in der Familie auch so oder in eurer Arbeitsstelle vielleicht. Wenn die miteinander arbeiten, dann gleichen sich die Schwachheiten aus. Es gibt auch einen Ausgleich in der Arbeitsbelastung. Nicht alle müssen alles machen, auch nicht in der Gemeindeleitung, sondern jeder auch seiner Gabe und Berufung entsprechend. Wir denken an oder wir glauben an ein gabenorientiertes Dienen. Die Gaben sollen eingesetzt werden. Und das rauszufinden ist spannend und ich glaube, das wird auch nochmal ein Thema sein unter uns, wenn wir zusammenkommen. Na, wo hat jeder seine besondere Gabe und da war schon schön angefangen, dass die Brüder sich gegenseitig gesagt haben, guck mal, da finden wir dich stark und da bist du stark und da bist du stark. Und dann kamen so Dinge schon zum Vorschein. Das ist richtig gut. Gemeinsame Leiterschaft ist aber auch eine Geduldsprobe. Weil, naja, bis man so zu einer geistlichen Einheit kommt und wir bei unseren verschiedenen Meinungen, die wir haben, am Schluss auch so die Richtung findet, ja, das geht halt nicht so schnell. Wenn ich alleine sagen darf, wo es lang geht und ich auf mich alleine angewiesen bin, dann habe ich schnell meine Einheit mit mir gefunden. Ne? Mit mir bin ich schnell einig, aber mit den anderen. Und nochmal, Einheit heißt auch nicht, dass alle die gleiche Meinung haben müssen. Ich hatte eine Situation in meiner Gemeinde, wo ich alleine dastand gegenüber meinen 6 anderen Brüdern in der Leitung als Älteste. Und die hatten etwas im Kopf, was sie machen wollten, wo ich sagte, Leute, ich würde das lassen, das würde ich nicht machen. Ich glaube, das geht nach hinten los. Aber nach der dritten Besprechung waren sie immer noch da, ich sage, Brüder, pass mal auf, dann ziehe ich jetzt hier meine Meinung, sag mal, ich habe meine Meinung immer noch, aber ich setze meine Meinung nicht mehr ins Boot. Wir machen es jetzt so, wie ihr gesagt habt. Und ich werde dazustehen und sagen, wir haben das im Leitungskreis so beschlossen, obwohl ich anderer Meinung bin, aber wir haben es beschlossen und ich werde nicht meckern, wenn es nachher daneben geht. Es ist nachher daneben gegangen, ich habe mich nie dazu geäußert, weder bei den Brüdern selber noch in der Gemeinde. Das ist Einheit im Geist. Ich kann zurückstehen. Und das ist auch Sterben, versteht ihr? Das Weizenkorn fällt in die Erde und stirbt. Es kann nicht darum gehen, dass meine Meinung durchgesetzt wird oder dass ich durch meine Meinung den ganzen Fortgang blockiere. Das geht auch nicht. Einheit im Geist heißt, Demut zu haben, dass ich meine Meinung an die letzte Stelle stellen kann. Und dann kann Einheit funktionieren. So habe ich es dann auch gemacht und ja, wie gesagt, es ist dann nicht gelungen, aber ich habe nie an der Stelle gesagt, ich habe es euch gleich gesagt oder ich war nie der Meinung. Ja, das geht nicht. Wir bleiben einig und wir gehen diesen Weg gemeinsam, auch wenn wir ihn versemmeln. Dann haben wir ihn gemeinsam versemmelt. Es ist okay. Also es braucht ein großes Maß an Geduld, an wirklichem Gebet, an Weisheit, an Selbstbeherrschung, an Demut, an Vertrauen, an Liebe. Und ich glaube, das Wichtigste ist geklärte Beziehungen. Man muss miteinander umgehen können. Man muss auch mal sagen, Mensch, Bruder oder Schwester nachher nicht im Diakoninnenbereich, dann zu sagen, ey, dann sagt mal jemand, ey, das gefiel mir nicht so gut, können wir das nochmal klären? Ja, wir müssen in geklärten Beziehungen leben. Beziehungsklärung immer vor Sachklärung. Erst müssen unsere Beziehungen klar sein. Erst dann können wir über Sachen auch gut und offen und ehrlich miteinander sprechen. Ja, Beziehungen müssen klar sein. Und auch durch echte Anerkennung und Lob und ja, Gaben und Sichtweisen der anderen. Ja, ich respektiere die Meinung der anderen, worin Gott euch segnen möge. Älteste führen auch über Hügel und Täler. Sie sind immer da. Also egal, ob wir jetzt durch eine gute Phase gehen oder eine schwierige Phase. Wir sind da, wir sind dabei. Ne? Und wenn ich auch wandere durchs Tal der Todesschatten, du bist bei mir. Der Hirte ist da, der geht nicht, der bleibt. Und darum sagt der Paulus dann an die Ältesten in Ephesus, so seid nun wachsam. Ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Also er sagt, ich lege euch Gott in die Hände. Ihr habt ihn an eurer Seite und ihr habt sein Wort. Und mit diesen beiden Wegen könnt ihr gehen. So, jetzt habe ich auch noch einen zweiten Teil. Was ist die Aufgabe der Gemeindemitglieder an ihren Ältesten? Das war der zweite Text, den Helmut gelesen hat. Auch ihr habt eine Verpflichtung als Gemeindemitglieder an eurer Gemeindeleitung. Auch das ist klar geordnet, dass nämlich die Gemeindemitglieder ihre Gemeindeleitung anerkennen sollen und sie respektieren sollen, indem sie ihren Anweisungen folgt. Ja, wenn man alles durchdiskutiert hat und die Gemeindeleitung ist in sich einig und sagt, Geschwister, das ist der Weg, den wir gehen wollen, können wir nochmal eine Gemeindeversammlung machen, wir besprechen nochmal, wir erklären, aber dass man dann auch folgt. Und es geht nie darum, dass einer sagen könnte, nee, wenn ihr das so macht, da gehe ich aber nicht mit, außer es wäre was Sündhaftes oder es wäre eine Irrlehre. Ich würde sagen, die beiden Teile, die müssen wir dann erwähnen, ist klar. Aber es geht auch hier nicht um meine Meinung. Also ich habe manchmal Situationen gehabt, wo jemand sagt, ja, wenn wir das so machen, dann steige ich aus der Gemeindeleitung aus. Ich sage, Bruder, Schwester, das ist Erpressung. Das geht nicht. Ja, du kannst anderer Meinung sein, aber wir müssen darüber sprechen, wir müssen diskutieren. Oder aber am Ende sagen, ja, dann trete ich aus der Gemeinde aus. Ey, das ist Erpressung. Das geht auch nicht. Ja, das ist nicht Unterordnung, das ist nicht Demut, das ist nicht Respekt und Anerkennung. Also, ich denke mal, wir leben eh in einer sehr demokratischen Art von Gemeindeleitung. Wir können über alles reden, wir können alles besprechen, aber am Ende muss halt eine Entscheidung getroffen werden. Irgendeiner muss eine Entscheidung treffen. Und das ist in der Regel die Aufgabe der Leitung und die Gemeindeglieder respektieren sie und in der Regel folgen sie. Die Gemeindemitglieder beten für ihre Ältesten. Ich bin 66 in diesem Jahr. Ich fühle mich im Moment ziemlich fit. Ich kann im Moment unglaublich viel tun. Und wisst ihr, was das Geheimnis ist? Ich habe 100 Leute, die Monat, Tag für Tag, würde ich beinahe sagen, für mich beten. Dass ich heute hier stehe, mit einem klaren Kopf, mein Körper ist okay, Es ist übrigens heute mein dritter Gottesdienst, den ich habe hier mit euch. Ist auch was außergewöhnlich, aber ich fühle mich fit. Ja, versteht? Das ist, weil Menschen für mich beten. So, wenn ihr fitte Leiter haben wollt, betet für die. Und wer betet, der kann nicht meckern gleichzeitig. Versteht ihr, was ich meine? Der wird dann in aller Ruhe beten und sagen, Herr, ich glaube, ich muss jetzt hier mal was ansprechen. Aber gib mir bitte die Weisheit, wie ich das anspreche. Dass ich das in Liebe anspreche. Nicht meckernd anspreche, sondern ja, wir beten. Und wer betet, der kann nicht meckern. Aber er wird doch manchmal kritische Dinge ansprechen. In Liebe und in Wahrheit. Das gehört beides zusammen. Okay? Ich habe das nochmal so ein paar Bildchen hier. Schaut mal. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, anerkennet diejenigen, welche an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Haltet sie um ihres Werkes willen desto größerer Liebe wert. Lebt in Frieden mit ihnen. Was ist es? Achtung und Respekt gegenüber der Leitung. Anerkennet die, die an euch arbeiten. Betet. Gebt ihnen liebevolle Unterstützung. Haltet sie um ihres Werkes willen desto größerer Liebe wert. Macht es eurer Leitung leicht. Man kann es der Leitung schwer machen, der Gemeindeleitung, man kann es ihr leicht machen. Ihr wollt euch doch nicht euch gegenseitig beschweren. Ihr wollt es euch doch leicht machen, damit man Freude hat. Psalm 100. Diene dem Herrn mit Jammern und Klagen und schlaflosen Nächten und vielen Läusen im Pelz. Nee. Diene dem Herrn mit, komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Das muss doch schön sein, in die Gemeinde zu kommen, versteht ihr? Klar haben wir manchmal auch Themen zu besprechen, aber mit Respekt, mit Demut, Klarheit und Liebe, glaube ich, gelingt es. Und weil niemand seine Meinung durchdrücken will, wir hören aufeinander. Der Schlüssel ist, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. In der Furcht Christi. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen. Heilig, heilig, heilig. Wisst ihr eigentlich, was heilig ist? Heilig ist das ganze Licht von Jesus in unser Leben rein. Und wisst ihr, was dann passiert? Alle dunklen Ecken werden klar. Da macht es bitte nicht so wie jene Frau, die zum ersten Mal in ihre Hütte auf die Alm elektrisch Licht gekriegt hat. Ich habe es euch, glaube ich, schon mal erzählt, ja? Nee? Endlich war Licht in der Hütte. Man hat sie angemacht und dann sah sie natürlich, statt Kerzenlicht, auf einmal war alles hell erleuchtet. Da war Dreck und da war was zu machen und hier musste man nochmal aufräumen und auf einmal war alles klar. Das ist heilig. Alles wird klar. Hat sie den Besen geholt. Ist klar, man will jetzt aufräumen, nicht? Alles zusammenfegen. Aber wisst ihr, was sie gemacht hat? Hat den Besen genommen, Besenschied und hat die Lampe ausgeschlagen. Nee. Kann man machen. Aber heilig heißt, Gottes Licht fällt da hinein. Und in der Regel sind Menschen auf die Knie gegangen, wenn sie der Heiligkeit Gottes begegnet sind. Wir singen das manchmal so locker weg. Ne? Ich weiß gar nicht, ich wollte mal zählen, wie oft wir gerade heilig gesungen haben. Hey, das heißt, helles Licht Gottes, helles Licht Gottes, helles Licht Gottes. Ey, ich glaube, beim zweiten Mal höre ich auf zu singen, versteht ihr? Ich kann das Licht nicht ertragen, weil es meine ganze Schuldhaftigkeit und meine ganze Begrenzung zeigt. Und ich bin schuldhaft, ich bin Sünder. Und mit dieser Haltung, ihr Lieben, können wir demütig miteinander umgehen. Ich muss verändert werden zuerst. Wenn das jeder in sich trägt, jeder aus der Gemeindeleitung, Älteste, Diakone, Diakoninnen, Gemeindemitglieder, ich glaube, dann kriegen wir Frieden hin und dann kann es funktionieren. Denn in Frieden leben. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, lebt im Frieden mit ihnen. Haltet Frieden, sagt uns der Paulus hier. Auch wenn ihr was zu besprechen habt, tut das im Frieden, tut das in Wertschätzung. Materielle Versorgung. Ja, kann mal sein. Wenn ihr eine große Gemeinde seid, so mit 100 Leuten, würde ich sagen, dann kommt ihr ohne einen Vollzeitältesten nicht aus. Ich habe die Tage mit einem aus Lippstadt gesprochen. Ich sage, warte mal, was ist deine Rolle? Ja, sagt er, ich bin als Ältester freigestellt. Die Gemeinde unterstützt mich auch finanziell und ich kann, sind auch 140 Leute, glaube ich, ich kann der Gemeinde jetzt dienen. Er nennt sich nicht Pastor, er ist ein freigestellter Ältester. Bin ich eigentlich auch, ja, ich heiße wohl Gemeindeleiter oder Pastor, aber ich fühle mich als einer von meinem Team. Ja, ich bin ein Mitältester. Und die dürfen auch Dinge bestimmen, wo ich dann sage, okay, Brüder, mach das. Ich bin nicht der Boss. Übrigens, die Ältesten stehen nicht oben, die Ältesten stehen ganz unten. Denn wer groß sein will, der sei aller Diener. Von daher macht euch gut Gedanken darüber, ob ihr innerlich eine Berufung spürt, Gemeindeleitungsmitglied zu sein, weil das heißt, anderen die Füße waschen, die Schuhe putzen. Nicht umgekehrt. Das sind nicht die da oben. Das ist anders als in der Welt. In der Welt ist der Chef da oben, der sitzt im 9. Stock, im Glaskasten und hat eine schöne Übersicht über alles. Je höher der sitzt, umso höher ist er auch. Das ist in der Gemeinde genau und andersrum. Also Älteste sitzen im 2. Untergeschoss. Naja gut, wir lassen sie doch ins 1. Untergeschoss. Mit so einem Kellerfenster nach draußen. Bisschen Tageslicht muss schon rein. Nein. Ihr versteht, was ich meine. Aber ihr hebt sie hoch. Ihr wertschätzt sie. Ja, das ist der Weg, wie es geht. Jetzt zwei Dinge. Die werden geschützt gegen Anklage. Gemeindeleitung wird geschützt von Gott. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer auf Aussage von 2 oder 3 Zeugen. Hier wird nicht über einen geklagt, weil irgendeiner was zu meckern hat. 2 oder 3. Ja, also da reden wir nicht böse drüber oder negativ. Da ist auch nicht jeder berechtigt, seine eigene Klage, nur weil es seine Klage wäre, jetzt hier anzubringen, auf 2 oder 3er Zeugen Mund. Wenn aber ein Ältester sündigt, dann wird er vor die ganze Gemeinde gestellt. Das ist jetzt wieder die Transparenz, die sein muss. Ja? Wenn dann 2, 3 sagen, hey, wir sind damit aber jetzt gar nicht glücklich mit deinem Charakter und denk nochmal drüber nach, es geht vor allen Dingen um Charakter. Es geht darum, wie sein Wesen ist, gastfrei, nicht jähzornig, kein Trunkenbold. Ja? Es geht um Charakter. Es geht nicht um Wissen, es geht um Charakter. Wenn aber jemand wirklich als sündhaft entdeckt wird, dann weise ihn vor allem zurecht, damit sich auch die anderen fürchten. Es gibt so dramatische Dinge, das wird bei euch hoffentlich nie vorkommen, aber ich habe gerade gestern von dem Ravi Zacharias nochmal gehört, einem amerikanischen Apologeten, der hat so den Glauben verteidigt und hat Bücher geschrieben und schon zu seinen Lebzeiten, er ist 2020 gestorben, hörte man hier und da, dass er so einige sexuelle Problemfälle hatte mit Frauen. Das war aber alles unter den Tisch gekehrt und war auch nicht aufgetaucht. Und jetzt, ein Jahr nachdem der tot ist, in 2021, kommen plötzlich Dinge ans Tageslicht, die noch im Nachhinein, obwohl er schon gestorben ist, seinen gesamten Ruf ruinieren. Die Verlage, die seine Bücher verbreitet haben, haben es abgelehnt, seine Bücher weiter zu verbreiten. Das ist tragisch. Und das in der Gemeinde von Jesus. Das ist ein gläubiger Mann. Also von daher, wenn wir zusammen unterwegs sind, haben wir Acht aufeinander, wir schützen uns gegenseitig, wir geben uns auch Raum, dass keiner überfordert wird, sondern jeder seinen Gaben entsprechend gehen kann. Und das ist der Weg. Schlussbemerkung, Älteste sind Menschen. Älteste sind Menschen, ist das klar? Der Günther ist ein Mensch. Ich erzähle manchmal meiner Gemeinde, was ich gerade wieder für einen menschlichen Fehler gemacht habe, damit die auch sagen können, Gott sei Dank, er ist doch noch ein ganzer Mensch. Orientier dich an ihnen, lerne von ihnen, achte sie, erleichtere ihnen den Dienst, bete für sie und vor allen Dingen verlerne es nicht, über ihre Schwächen zu schmunzeln und sei barmherzig und nüchtern. Ich weiß, ihr habt jetzt 1000 Fragen, aber geht mal in Ruhe weiter. Ich sollte euch nur erklären, was in der Bibel über Älteste steht und ich habe es ein bisschen gemischt mit meinen Erfahrungen, die ich habe. Es ist für mich eine große Freude, so mit Kreisen wie euren Brüdern jetzt hier unterwegs zu sein. Ich habe noch eine andere Gemeinde da, da sind wir auch in einem längeren Prozess unterwegs und ich freue mich einfach, wenn der Leib Jesu funktioniert und wünsche euch da von ganzem Herzen Segen, dass ihr einen Weg findet, wo ihr spürt, wozu Gott euch berufen hat, auch im Bereich von Diakonen und Diakoninnen, die auch zur Gemeindeleitung gehören. Und dass ihr dann entdeckt, wer hat welche Gabe und darum welche Aufgabe und dann wird Gemeinde schön. Keiner ist überlastet, keiner ist unterlastet, sondern jeder dient seinen Gaben entsprechend und das ist gut. Darf ich jetzt Amen sagen, oder? Amen. Amen. Und was sagt ihr? Auch Amen. Gut. Amen. Danke. Ich bete. Danke, lieber Herr, für dein Wort, das uns so klar macht, wie du dir Gemeinde vorstellst. Das ist ein Wunder, Herr Jesus. Es ist deine Prinzessin, diese Gemeinde. Es ist deine Braut. Es ist dein Leib. Und ich danke dir, dass du es geordnet hast, wie Gemeindemitglieder, Gemeindeleitung, Älteste, Diakone, Diakoninnen miteinander umgehen sollen. Dafür bete ich, Herr, dass dies auch immer wieder neu in der Gemeinde hier gelingt und dass es einen guten Weg hat, auch für die Zukunft, Herr Jesus. Dass jeder Einzelne seine Gaben einbringen kann, dass jeder und jede Einzelne an den Platz kommt, wo du sie hingestellt hast und dass die Geschwister miteinander dieses Bild wiedergeben von deiner Braut. Mit allen Flecken und Runzeln, die wir haben, Herr, du weißt das, aber danke, dass wir an deiner Hand dem Ziel entgegengehen dürfen. Und dafür danke ich dir, gebe dir alle Ehre und preise dich, Herr. Danke, dass du diese Gemeinde weiterführst und sie segnest, auch im Blick auf die Zukunft. Und dafür wollen wir dir alle Ehre geben. Amen. Amen.